diese sogenannten Bauten, die ihr selber bauen kannst mit mehr Grün und weniger Grün. Mhm.
Das ist eigentlich so eine Waben,
Wabenstruktur, wo du sagst, der Fahrweg wird ein bisschen mehr von der Fuge und je weiter du rausgehst, werden die Fugen breiter.
Was man auch schön als Übergang machen kann. Ne?
Also, sieht architektonisch richtig cool aus.
Ja.
Und dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, wo machst du beispielsweise Split rein? Weil man sagen muss, wenn du begrünst, fließt nicht viel Wasser weg. Weil das Wurzelwasserwerk lässt natürlich nicht so viel Wasser durch, wie wenn du Split- oder Kiesfugen reinmachst. Du kannst aber genau mit diesen Elementen spielen. Das heißt, du kannst mit Wabenstrukturen oder mit anderen Geometrien, die heute ohne Probleme mit Abstandshalter verschiedener Größen und Produktstärke definieren. Wie schwer darf das Fahrzeug sein? Dann gehe ich halt auf 10, 12, wenn nötig auf 14 Zentimeter.
Mhm.
Der Hintergrund dahinter ist ja meist nicht nur die Druckkraft, sondern auch die Scherkräfte. Wenn so ein Feuer dreht und wendet, dann nehmen wir die Kraft ja von den Fahrzeugen über die Flankenhaftung auf. Und deshalb brauchst du auch eine andere Dimensionierung. Und das ist so vielfältig geworden für Planer, finde ich mega. Wir selbst, aber es ist jetzt keine Werbung, haben jetzt zum Beispiel eine Meter-Meter-Platte mit so einer Matrixstruktur, die du verschieden zusammenstellen kannst, dieses Jahr mit reingebracht. Also wo du einfach mit Geometrien ganz anders spielst. Und ich glaube, da ist mit dem Rasengitter, den man vielleicht von früher im Kopf hat, ist man ganz weit weg von den Lösungen, die heute gehen. Auch mit Großformaten, die richtig sexy sind bei der Gestaltung.
Ich habe da echt, also das macht echt Spaß, dir dazu zu hören. Und das bestätige ich wieder, dieses Know-how, was da in diesem vermeintlichen Thema drinsteckt. Also vermeintlich einfachen Thema drinsteckt. Ne? Guck mal, Feuerwehrauto, Gewicht, Scherkräfte.
Ja.
Das alles muss berücksichtigt werden. Ich finde es so interessant, dass das halt alles da drin bündelt im Thema. Und da ist mir jetzt gerade das Thema gekommen. Und wenn ich solche Lösungen habe für Feuerwehrautos, dann ich kann die auch dann in einfacher Weise, also ja gesagt, für Pkw-Zufahrten machen. Habe ich jetzt, oder ich würde behaupten, ich habe es noch nie in einer Garagenzufahrt gesehen, dass man da diese Lösungen ansetzt. Ist es etwas, also, oder hast du da Beispiele? Gibt es da Beispiele?
Ja, wäre das etwas?
Wir verkaufen sie, ja. Das wäre jetzt etwas, wo ich jetzt im Kopf hätte, wo ich sagen würde, hey, das kann ich mir schon richtig cool vorstellen, wenn du so eine Fläche hast, die so wie so ein Schleier drüber geht, so ein Grünschleier. Der Rasenroboter kann die mitnehmen einfach, also der kann ja da drüber fahren, kann es trotzdem noch trimmen. Und gleichzeitig habe ich dann trotzdem die Möglichkeit, mit dem Auto dazu vorzufahren. So gut, wie lang jetzt der Rasen da ist, wenn das halt ständig rein und raus, wenn du da ständig rein und raus fährst, ist der andere Thema. Aber trotzdem fände ich doch ganz interessant, wenn mein Bruder ist so einer, der hat ein Auto, dann nutzt es aber einmal in der Woche. Ja? Mhm. Ansonsten nutzt er eigentlich nur das Fahrrad. So, das heißt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der Rasen auch schön rauskommt und das schöne Optik sein kann.
Rasen ist vielleicht, ich sag mal,
oder grün. Das Grün. Das Grün.
Aber
das Grün.
Also zwei Dinge dazu.
Ja.
Das ist eine Frage. Die erste Frage war ja, habe ich sowas schon gesehen oder gemacht?
Ja.
Natürlich, wir liefern diese Projekte. Das andere ist, was mache ich in die Fuge rein? Das ist sicherlich nochmal ein eigenes Thema. Ja? Es kommt am Ende auf das Substrat an, was du in die Fuge füllst, der Rasen und auch auf die Rasenart an. Welcher Rasen mit diesen Fugen-Wasser-Kombinationsmöglichkeiten auch gut funktioniert. Ja, das eine ist das Schneiden und Pflegen wieder. Das andere ist halt hier Rasenmischung rein in irgendeinen Dreck. Ich sag das mal so hart, das ist ja Baupraxis. Da ist nochmal die Fuge schnell gefüllt worden, ein bisschen Rasen reingestopft, funktioniert nicht. Selbstverständlich muss der Rasen irgendwo ein Substrat in der Fuge haben, die zum einen die Fahreigenschaften aufnimmt, also sprich die statischen Eigenschaften erfüllt und gleichzeitig aber auch die Fugenwasserhalteoptimierung berücksichtigt. Also sprich, dass der Rasen oder das, was ich reinmache, Sedo, Gräser, du kannst ja mit Moose nicht arbeiten. Das ist ja wirklich ein Stilmittel geworden.
Ja, genau.
Und dann ist ja die Frage, ist das die Fläche, die einfach ausläuft, wo einfach nur optisch mitgespielt wird? Ist es ein Stellplatz? Ist es neben den Wegen, die ich mitnehme? Führe ich auf den Fahrwegen vielleicht trotzdem eine Split-Kies-Schiene einfach rein, wo ich sage, hey, da bin ich sowieso immer drauf unterwegs. Das kannst du ja bestimmen. Das ist eigentlich das Schöne. Du kannst Fahrwege definieren, du kannst Nebenbereiche definieren und dann auch gesondert füllen.
Ja.
Das Thema Füllung ist nochmal ein besonderes Thema. Ja, also hier um die Ecke sitzt zum Beispiel, also es ist auch Lava oder andere Substrate, Lukatec beispielsweise. Da gibt es im Bundesverband Garten Landschaftsbau super coole, spannende Materialien, mit denen das funktioniert. Und wie überall im Beet, bei dem einen funktioniert der Baum, wenn ich was anpflanze, bei dem anderen nicht. Weil natürlich der Boden, der da drunter ist, entscheidet, weißt du?
Natürlich, der Prozess halt.
Ne? Und wo ich mit dem Auto drüber fahre, will ich kein Sedum hinmachen, weil dann fallen natürlich diese wunderschönen Pflanzen platt. Aber die sind natürlich eine saugeile Gestaltungsmöglichkeit, wenn ich in Brandbereiche mit reingehe. Und du fährst ja immer nur auf einem bestimmten.
Genau.
Die Kombinationsmöglichkeit haben natürlich pfiffige Landschaftsgärtner für sich, glaube ich, auch erkannt.
Mhm.
Die müssen aber zur Zielgruppe passen.
Ja.
Du hast eben gesagt, boah, wie ist es mit Unkraut? Für den einen ist das Grüne, ich sag mal, das notwendige Übel.
Yeah.
Für den anderen ist das genau die Lösung.
Will ich haben. Genau.
Auch da wieder nicht richtig oder falsch. Du kannst beides mit tollen Geometrien aus Beton lösen. Fahren, Belastbarkeit, Feuerwehrzufahrt, Möbelzufahrt schaffen und gleichzeitig trotzdem Platz für die Natur, Wasser weg, Kreislauf, weniger Erhitzung, Grün schaffen. Beides geht. Und da gibt es meiner Meinung nach noch nicht mal vergleichbar gutes Material, was das kann.
Und ich finde es jetzt so toll, weil man sollte jetzt als Bauherr nicht einfach das so akzeptieren, was es jetzt gibt auf dem Markt und sagen, ja, Pflaster einfach, Vorfahrt pflastern, Dings pflastern, sondern einfach mal, allein wenn die Zuhörer jetzt diese Folge jetzt angehört haben oder zugeschaut haben, und die dann vielleicht auch verbreiten und sagen, hey, guck mal, da gibt's ja coole Lösungen für die Einfahrt oder Zufahrt, wo man noch mehr mit Grün und Experimenten, aber was gibt's denn da eigentlich alles? Allein, dass man dieses Wissen mitnimmt jetzt aus diesem Gespräch, sorgt schon dafür, dass das Wissen einfach in die Breite kommt. Und dass wir vielleicht dann dahin kommen, dass wir unterschiedliche Vorfahrten, Zufahrten, Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten sehen und nicht nur einfach das nehmen, was jetzt so, oder haben wir schon immer so gemacht, ja, sondern dass man da vielleicht sich auch vielleicht nach dem Gespräch traut oder zumindest in die Beratung geht, um zu drüber zu sprechen, ja, dass man dann drüber spricht und sagt so, hey, was gibt's denn da noch für, also wichtig ist ja, dass die Endkunden sozusagen zur Beratung kommen und vielleicht schon mal so ein gewisses Vorwissen haben und sagen, hey, ich habe gehört, da gibt's was, kannst du mir mal Beispiele zeigen, kannst du mir erklären, ich hätte doch nie in die Frage.
Sogar vorlegen, weil leider ist das falsche Wort, aber nicht jeder Verleger ist ja offen für Neuheiten. Das ist ja ein bisschen, also möchte ich aber dem Handwerker nicht per se unterstellen, weil es gibt den Innovativen, der probiert neue Dinge aus, der öffnet sich für andere Produkte und es gibt auch den, der möchte die Standardlösung gerne verkaufen.
Ja.
Also da ist es vielleicht einfach auch ein Tipp, sich mit einem Verarbeiter auseinanderzusetzen, mit einem Gartenbaubetrieb oder mit demjenigen, den man gerade wählt. Ich würde jetzt mal behaupten, nehme ich den Straßenbaumeister, der noch die Einfahrt mitlegt, dann wird der eben keine Begrünungslösung vorstellen.
Ja, genau. Das
Natur. Suche ich mir einen Kreativen, der das legt und baut und vielleicht auch noch genau an der Stelle sagt, hey, finde ich eine tolle Idee, kann ich so oder so lösen. Auch vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben bundesweit so viele regionale Betonwarenhersteller, die regional hergestellte Produkte für die Region in diesem Bereich liefern. Ja?
Mhm.
Also diese Produkte müssen dann auch nicht durch Deutschland gekarrt werden oder sonst wohin. Es gibt es ja vor Ort.
Ja.
Und deshalb sucht das Gespräch, guckt euch dort an, wer das vor der Haustür bietet. Die gibt es. Und auch wirklich viele, viele tolle neue Lösungen. Also der Rasengitter ist, ich will nicht sagen oldschool, aber er ist raus und kommt.
Ja.
Aber ein Punkt vielleicht noch ergänzend, weil es ist auch immer dieses Dogma zu betonieren. Ja. Das, was der Helge gerade beschrieben hat, ist ja genau das eben nicht. Wir betonieren nicht zu. Ja. Man gestaltet eine Fläche und der Beton spielt eine Rolle, weil er im Prinzip die Verkehrssicherheit und den Verkehrsweg herstellt. Aber alles drumherum kann grün sein. Ja. Und deswegen finde ich immer dieses Wort zu betonieren, das ist sehr, sehr kurz gesprungen und hat immer nur diese Einfahrt im Prinzip repräsentiert, diese, die nur aus Betonstein besteht. Ja? Aber durch die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich mit Betonstein habe, kann ich dem Ganzen entgegentreten. Ja? Und allein die Bauweise durch eine Versickerungsfähigkeit über die Fuge kann ich nicht von zubetonieren oder von Versiegeln sprechen, sondern es ist ein System, was Wasser ableitet. Ja? Das muss so ein bisschen auch bei den Leuten vielleicht mal ankommen, dass wir dann eben nicht von einer zubetonierten Fläche sprechen, sondern von einer Fläche, die Oberflächenwasser ableitet, Regenwasser ableitet, zur Grundwasserneubildung beitragen kann. Ja, es ist nur eine Art und eine Frage der Art und Weise, wie ich das Ganze umsetze.
Ja.
Und da sind Ideen gefragt, wie der Herr gesagt, es gibt ganz viele Hersteller, die haben alle Internetseiten, da kann man sich informieren, die haben Showgärten teilweise, wo man mal hingehen kann, sich Inspiration holen kann. Und der Gartenlandschaftsbauer, der ewige, der wird auch eine Idee dazu haben, weil der dann auch nochmal berät, welche Pflanzen sind gegebenenfalls ökologisch wertvoll. Vielleicht wertvoller als Rasen, gesagt. Ja. Aber das ist dann auch wieder eine Frage des Typs und was will ich vorher? Ne? Was möchte ich haben?
Wenn ich jetzt unser Gespräch aufmerksam zugehört habe, Wenn ich jetzt auf die Homepage vom SLG gehe, sehe ich da eine Übersicht, wo man da eben, also da, damit ich weiß, weißt du, also ich glaube, viele haben so ein bisschen Berührungsängste. Man ruft eher den Handwerker an und holt ihn zu sich auf die Baustelle, aber auf der Baustelle kann es schlecht beraten werden. Man hat keine Baustelle, man hat keine Beispiele da, man kann das irgendwie nicht vorzeigen, Materialien und so weiter und so fort. Deswegen sage ich immer, traut euch mal auch direkt zum Hersteller zu gehen. Genau. Also habt dann bitte keine Berührungsängste. Ja. Die freuen sich auch, würde ich mal behaupten. Okay. Wenn da jemand kommt und Interesse zeigt und dann kann man da ein bisschen beraten und zeigen, weil das Schöne ist, du hast dann auf einer kleinen Fläche wird dir dann das präsentiert und du kannst es anschauen, anfassen, ja, du kannst es erleben und es ist nochmal was anderes, als einfach nur Foto anzuschauen, meiner Meinung nach. Ja. Immer schön. Deswegen bin ich auch ein Fan von Messen oder ne, also Ausstellungen, Messen, dass man die Sachen auch anfassen kann. Das ist einfach, wir leben dann damit, dann kann ich es nicht anhand von einem am Monitor oder anhand von einem Katalog entscheiden. Ich muss es immer anfassen, meiner Meinung nach. Genau. Deswegen bin ich ein Fan davon, dass also auf eurer Homepage kann man da
sehen. Auf der Homepage sind alle Mitgliedsunternehmen des Betonverbandes SLG gelistet, mit Kontaktdaten und eben Verweis auf die Homepage. Ja, genau. Da kann man draufgehen. Das würde ich empfehlen, sich erstmal auf der Homepage dann umzuschauen und dann gibt es da ein Kontaktformular oder eine Rufnummer und dann nimmt man einfach den Hörer in die Hand und schaut, dass man sich mal vor Ort ein Bild der jeweiligen Produkte macht. Das ist, glaube ich,
sehr gut.
Die beste Empfehlung.
Und bitte keine Berührungsängste haben, sondern einfach darauf gehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt von meiner Seite, den ich noch mitgeben muss. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Die Sickerfähigkeit. Wenn wir, und das muss man vielleicht als Hintergrund, diejenigen, die sich jetzt mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, haben das vielleicht gar nicht auf dem Schirm, aber ich erlebe das immer wieder. Ich habe gerade vor ein paar Wochen die Situation gehabt, eine befreundete Familie, die dann halt eben jetzt ein Haus gekauft hat und das dann saniert hat und jetzt ist fertig und jetzt kommt ein Brief nach Hause, versiegelte Fläche. Max, was muss ich denn da angeben? Da hat da irgendwie, kannst du mal drüber schauen, kannst du mir bitte helfen? Ich so, ja, klar, natürlich. Wofür brauchen die das überhaupt? Ja, also es ist so, dass man natürlich Abwassergebühren zahlen muss für das Regenwasser sozusagen, was dann eingeleitet wird. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Da werden die Dachflächen mit aufgenommen, die sind versiegelt, dann wird das Wasser abgeführt in den Abwasser- oder den Regenwasserkanal. Und dann habe ich nochmal meine Flächen, die versiegelt sind. Einfahrtterrasse sind so die typischen Beispiele. Und jetzt hätte ich ja die Möglichkeit, und dann nochmal zum Prozess. Und dann werden die Flächen davon zusammenaddiert. Je nach Flächenart gibt es dann nochmal einen Faktor, wo das dann halt eben reduziert wird oder auch nicht. Und dann kommt als Ergebnis eine Quadratmeterzahl heraus. Und diese Quadratmeterzahl, das ist die Grundlage, um die Abrechnung zu machen, die dann von der Gemeindeverwaltung in der Regel dann halt eben kommt, für die Abwassergebühren. So, das als Hintergrund. Und deswegen, jeden Quadratmeter, den ich mir einsparen kann in der oder beziehungsweise besser gestalten kann in der Sickerfähigkeit, spare ich mir natürlich im laufenden Prozess für das Haus Kosten und dann auch noch nicht nur 1-2 Jahre, sondern halt die nächsten 20, 30, 40 Jahre. So, das heißt, das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt zu schauen, dass meine Belege versickerungsfähig sind. So, gibt es da von der Gestaltung optisch, gibt es da gewisse Einschränkungen, worauf muss ich achten oder muss ich einfach darauf achten, dass der Siegel drauf ist, Sickerfähigkeit gewährleistet? Also ist es so einfach? Es
kommt drauf
an. Danke.
Es kommt wirklich drauf an. Das ist, glaube ich, der entscheidendste Punkt an der Stelle. Erstmal ist es ja eine Gebührenordnung, das heißt, jede Kommune in Deutschland entscheidet das anders. Es gibt also nicht diese...
Man kann sich pauschal sagen.
Ja, das ist die Schwierigkeit. Das ist wirklich auch ein regionales Thema. Jetzt, wenn ich jetzt einfach mal aus unserer Region Köln-Bonn oder sowas ableite, es ist nicht überall gleich, was angenommen wird, was akzeptiert wird. Alle Hersteller, die ich kenne, haben auf ihrer Website oder eben auf Anfrage geben die ein Zertifikat raus, wie viel Wasser pro Zeiteinheit bei diesem Belag versickert.
Ja,
das kann man als Zeugnis nachweisen. Aber im Prinzip muss jeder bei seiner Kommune fragen, wie die damit umgehen. Ich würde da gerne eine klare Antwort geben, aber das ist eben so schon gesagt, es kommt darauf an, es ist wirklich so, dass jede Kommune das ein Stück weit anders handhabt. Also nicht gar nicht oder ganz. Jetzt muss man sagen, es gibt Regionen, was ist der Hintergrund? Das Wasser, was über die Flächen in den Kanal geführt wird, spült ja den Kanal, das ist ja gut. Ja. Es gab bei uns Regionen, wo Neubaugebiete wurden, da sollte alles versickert werden, da mussten dann immer die Kanäle nachgespült werden, weil also, gar kein Wasser da war.
Okay. Ja, das heißt,
dieses Thema hat eine gewisse Komplexität,
ja,
dass es wirklich so ist, in welcher Region wird wie damit umgegangen.
Ja.
Und dementsprechend geht das von, du bekommst eine Subvention, wenn du einen Öko-Lack einbaust, bis hin zu, du bekommst eine Gebührenersparnis von pro Quadratmeter pro Einheit. Aber es gibt nicht diese Regel.
Okay.
Das Gute ist, es erfüllt jeder Ökostein aller Hersteller, die ich kenne und kenne eine Menge in Deutschland, erfüllt grundsätzlich erstmal die Anforderung, eine gewisse Literzahl pro Zeiteinheit abzuführen.
Ja.
Der Umgang mit diesem Zertifikat oder dem Produkt, den Stein, den ich mir auswähle, hat eine Längsfuge, eine Querfuge.
Ja.
Oder du hast eingangs schon mal einen Stein angesprochen, durch den Stein entworfen. Filtersteine gibt es da auch noch als Möglichkeit. Wie erkenne ich den an? Über welchen Zeitraum erkenne ich den an? Wie gehe ich damit um? Vielleicht
Tiert war, musste man aufschneiden, Geräte bringen, aufschneiden, aufmachen, Glasfaser verlegen, wieder zumachen, aber nicht gleich, weil für 2 Quadratmeter hole ich jetzt nicht den großen den großen Asphaltmischer und lege den rein, sondern ich muss natürlich warten, bis da ein gewisses Volumen da ist und dann kann ich das zumachen. Das heißt, die Baustelle bleibt länger offen und so weiter und so fort. Und hast du auf einmal diese Abhängigkeiten gesehen? So, ich fand es ganz schön zu sehen, oder mir kam jetzt dieser Gedanke, als du das jetzt gesprochen hast, dass man eigentlich so dieses Thema Nachhaltigkeit auch sowas revisionierbar oder wenn ich was nachziehen möchte, habe ich eine ganz einfache Handhabe. Ich kann es rausnehmen, was verlegen, was nochmal nachrüsten, ein Kabel in den Garten oder Terrasse oder Einfahrt, Sprechanlage, Klingelanlage, Beleuchtung.
Ganz wichtig.
Thema auch jetzt bei der Einfahrt, Thema E-Ladestation. Ja? Ich muss ein Kabel verlegen, so das ist meine Vorfahrt, weil das Auto sowieso nicht immer in der Garage steht, typischerweise, wie wir das alle kennen, sondern die Garage ist dann zu mit Fahrrädern und Kinderfahrrad. Fuhrpark, und dann steht das Auto draußen und dann muss ich ja nicht über die Garage, sondern halt muss ich dann vielleicht dann doch Kabel verlegen. Funktioniert ganz einfach bei solchen Elementen, ja, und deswegen ist da nochmal diese Nachhaltigkeit oder der Aspekt der Nachhaltigkeit nochmal in einem ganz anderen Blickwinkel. Ich finde es auch viel zu plump zu sagen, Werkstoff A ist nachhaltig, Werkstoff B nicht, ja. So wie du es gesagt hast, man muss es sich halt immer aus den verschiedenen Perspektiven vielleicht anschauen. Und ich muss es halt vielleicht auch ein bisschen ganzheitlicher betrachten. Und ich muss auch vielleicht betrachten, wo kommen die Materialien her?
Das ist eine
Frage. Wenn ich mir jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt aufs Terrassen, Bekleidung, Holz und so weiter, wenn ich mir das Alternativprodukt, ich sag mal Holz, WPC, Plattenwerkstoffe. Das wären so die gängigsten.
Mineralische Baustoffe.
Ja. Na gut, Schotter ist recycelter.
Mineralisch basierende Baustoffe, also Keramik.
Also sowas, ne? Das wären jetzt so die Punkte.
Ja.
Wenn ich mir jetzt anschaue, dass mein Holz kommt aber in der Regel nicht aus dem Schwarzwald, wo es einen kurzen Anfahrt hätte, sondern wenn das dann aus Kanada oder wenn das dann aus den tropischen Wäldern kommt, also sowieso ein Thema, wenn das über die halbe Welt oder die ganze Welt schon kommen muss, bis es bei uns landet und dann erst verarbeitet wird, dann nochmal versiegelt wird, dann nochmal behandelt werden muss, damit es haltbar gemacht wird, nicht natürlich, sondern wieder mit irgendwelchen Mitteln. Und dann aber ich nach 10, 15 Jahren den Belag nochmal neu ersetzen muss, weil es einfach ein natürliches Material ist, was halt mit der Witterung nicht so gut umgehen kann, wie einfach feste Baustoffe, dann habe ich da halt eine andere Betrachtung. Auch wenn Holz per se in gewissen Einsatzgebieten besser funktioniert, muss es nicht unbedingt überall besser funktionieren. Und deswegen meine ich ja, es ist halt die Betrachtung, es ist mir zu pauschal zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ja, also so schwarz-weiß sind wir nicht. Wir müssen gucken, welches Einsatzgebiet und wo setze ich das wie ein? Welches Material, meine Meinung nach. Ja? Ja. Und deswegen gehört einfach ein bisschen mehr dazu. So. Und du hast ja schon gesagt, so, ne, Thema Nachhaltigkeit, und du hast ja auch vorhin gesagt, Regionalität.
Ja. Ein entscheidender Faktor in dieser Betrachtung der Nachhaltigkeit sind ja die Transportwege.
Genau.
Das ist wenn man jetzt sieht, wo das Material herkommt und wie es dann nach Deutschland transportiert wird teilweise, ja, ne, über große Schiffe etc., da sind wir immer irgendwo bei einem Energieträger, Schweröl etc. Ne, und das schmälert natürlich die Bilanz. regionale Baustoffe, ja, ob das jetzt ein Betonstein ist oder etwas, was ich hier vor Ort abbauen kann, ja, haben eine relativ gute Bilanz, ja, weil die Wege im Prinzip kurz sind. Und diese Transport, den darf man nicht unterschätzen. Ja, sei es aus Skandinavien, sei es aus dem Baltikum, ja, oder du sagtest Kanada, ja, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber auch das kommt vor. Ja, ja. Und diese Schublade im Prinzip, Holz ist per se umweltfreundlich oder umweltfreundlicher,
ja.
Ja, die können wir halt so nicht teilen, ja, weil eben so eine Ökobilanzstudie, ja, die Umweltproduktdaten eines Baustoffs im Prinzip in Betracht zieht. Da gibt es ganz klare Regeln für.
Ja.
Das sind Regelwerke, also die von der Europäischen Kommission auch erlassen worden sind, ja, und objektive Kriterien, ja. Und das ist das, was uns bewegt, ja. Wir wollen Objektivität. Wir wollen nicht sagen, ja, Beton ist das Allheilmittel, sondern ja, bitte seid objektiv, wenn ihr Baustoffe betrachtet. Genau. Und wenn ihr eine Wahl trefft, ja, dann trefft sie, aber zieht Fakten heran,
ja. Ja,
und diese Fakten versuchen wir als Verband zu schaffen, ja, eben indem wir Studien im Prinzip in Auftrag geben und schauen, wie steht es denn eben um beispielsweise Ökobilanzen.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Meine Mädels zum Beispiel waren ganz überrascht. Ne? Wir beziehen 85% oder 84% aller Rohstoffe im Umkreis von weniger als 30 Kilometer.
Mhm.
Das heißt, wenn jungen Menschen erklärt wird, was ist nachhaltig,
ja,
was lange hält, was die nächste Generation nutzen kann, Definitionen gibt es selbstverständlich, aber dann ist ja dieses Buy Local, Wege sparen, Wege effizient gestalten. Dann fand ich das sehr beeindruckend, dass sie sehr schnell verstanden haben. Das ist ja Wahnsinn, wie schnell ist denn der LKW zurück? Ja, der fährt ja hier nur x Kilometer und ist ja wieder da und bringt den nächsten Zug an zum Beispiel. Mhm. Oder Recycling. Mhm. Wir bereiten das vor Ort auf. Das heißt, dass dieser regionale Nahwarenfluss, das ist ein Produkt aus der Region für die Region.
Ne? Ja.
In den meisten Fällen. Und das ist einfach, das war sehr beeindruckend, weil natürlich dieses Narrativ Holz per se gut oder Beton per se vielleicht nicht so optimal, weil dass denen das mal bewusst geworden ist, was eigentlich überhaupt bedeutet, was sind Transportwege, wie weit muss so ein Werkstoff fahren, wenn man sich das mal anschaut, ja. Und ob die Keramik jetzt aus Asien, Indien oder sonst woher gefahren wird um die halbe Welt, bis bei uns im Badezimmer landet, obwohl wir auf den Rohstoffen in Deutschland sitzen, das sind so Negativbewertungen, wo ich auch immer denke, es ist so schade, dass wir auch andere Baustoffe, die regional gut gefertigt werden würden, jetzt einfach nur nicht mehr hier machen, zum Beispiel, so ein politisches übergeordnetes Thema, ne. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Wir haben eine extrem regionale Wertschöpfungskette mit allen Dingen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ne? Es gibt natürlich Dinge, die in so eine Betonrezeptur landen, die nicht direkt vor der Haustür gemacht werden können. Aber das Wesentliche kommt aus der Haustürregion. Und das ist greifbar.
Ja.
Und das haben die sofort verstanden. Und das fand ich super. Und damit geht man auch ganz anders wieder in eine Diskussion mit Nachbarn oder mit anderen Kindern, mit denen man spricht. Ne? Das, was du gerade beschrieben hast, weil Holz ist ja per se gut. Ja, wo kommt es denn eigentlich her? Wie lange hält es denn eigentlich? Wie lange braucht es, bis es nachgewachsen ist, wenn ich es alle 10 Jahre ersetzen muss? Ja? Wie lange hält eigentlich der andere Baustoff?
Ja.
Das fand ich richtig schön, dass man das auch an diesem Beispiel erklären kann. Und gerade hier die Ökobilanz oder der ökobilanzielle Vergleich des Aufbaus Holz zu anderen Baustoffen, wo Beton am besten abgeschnitten hat, weil es eben auch ein regionaler Baustoff ist, ne? Was das Thema Global Warming Potenzial angeht in der Gesamtbauweise, mal wissenschaftlich zu belegen, hat uns selbst auch ein Stück weit stolz gemacht, sage ich ganz bewusst.
Ja,
merkt mir vielleicht meine Leidenschaft an, aber weil ich es immer schade finde, wenn wir ungerecht mit einer Plattitüde abgestempelt werden, die dann im Nachgang auch wirklich wissenschaftlich widerlegt werden kann.
Ja.
Ja?
Und das ist.
Als wir uns hier vorhin unterhalten haben, bevor es losging, dann sage ich, das ist witzig, Nachbarin schreibt, hey, wir haben eine Bankiereiterrasse, wenn ich die jetzt wegmache nach x Jahren, ne? Ich weiß, wann sie gebaut wurde, wie mache ich das, worauf achte ich, dann muss ich immer schmunzeln, ne? Weil das hat dann mit Nachhaltigkeit immer genau gar nichts zu tun.
Aber das sind so die typischen Fälle, ne? Man hat, also wir haben ja ganz viele Zuschauer oder Zuhörer, die sagen, okay, ich habe jetzt entweder ein Neubauprojekt oder ich habe ein Bestandshaus und beim Thema Bestandshaus, da ist eine bestehende Terrasse, die ist aus Holz. Mhm. So. Und dann kommt es ja ein bisschen so immer drauf an, wie lange ist die schon da? In welchem Zustand ist die Terrasse? Kann ich die noch nutzen oder muss ich die erneuern? So. Und spätestens nach x Jahren muss ich da gucken, wie ich damit umgehe. Und ich würde gerne nochmal auf die einzelnen Alternativen oder das, was uns da bei der Terrasse bewegt, nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich finde, dass es eigentlich eine spannende Diskussion ist. Oder beziehungsweise Hinweise geben, auf was man achten sollte, aber auch beim Betonwerkstoff sozusagen gucken, was ich dann nochmal zu beachten habe vielleicht. Aber bevor wir das machen, noch der Hinweis, und zwar, so leid es mir für alle Zuhörer tut. Es ist einfach nicht schwarz-weiß. Man kann nicht sagen, mach das und dann wird's richtig, mach das und dann wird's falsch, sondern es ist die blödeste Antwort, die jeder hasst, aber die man einfach bringen muss. Es kommt drauf an. Ja, tut mir leid, aber es ist also, es kommt drauf an. Ja. Man kann nicht pauschal sagen, das ist gut, das ist schlecht. Es ist nicht schwarz-weiß, sondern es gibt halt nochmal verschiedene Graustufen und es kommt drauf an, welcher Einsatzort, welches, wie verarbeitet und so weiter und so fort. Deswegen, es kommt drauf an. Das ist so ein bisschen, ja, meine Zuhörer wissen das schon. Das ist die Antwort, die keiner liebt, aber es ist tatsächlich so, es kommt drauf an. So, wenn wir jetzt die Terrasse beachten, so, wir haben jetzt, ich sag mal, die drei großen Spieler, ja, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. So, wir haben ein Haus gekauft, Bestandshaus, wir wollen sanieren, so, Haus ist saniert, zum Schluss kommt immer die Terrasse. Also irgendwann ist sie spätestens dran, nachdem 3-4 Jahre die Paletten da gelegen sind, die provisorisch auf die Terrasse gelegt wurden, wenn die dann mal weg sind, weil die Frau dann sagt, so, ey, wann kommt denn endlich die Terrasse? Und dem Mann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, aber irgendwann kommt es auch der Mann, dass er sagt, ja, draußen ein Bier trinken und dann irgendwie grillen wäre auch schon cool. Lass mal die Terrasse angehen. Okay, dann setze ich mich mit dem Thema erstmal auseinander und dann komme ich erstmal optisch, vielleicht bin ich dann ganz cool mit Holz. Okay, wir haben schon mal ein bisschen geguckt. Okay, Holz, muss ich mal aufpassen. Ah, wo kommt das her? Transportwege und so weiter. Thema Nachhaltigkeit. Okay, das hatten wir jetzt schon mal ein bisschen gehabt. B, Nachhaltigkeit aus der Perspektive, wie lange ist es haltbar? So, was, da haben wir ja gesagt, so 10, 15 Jahre ist es so, da muss man schon damit rechnen, Holz, die Unterkonstruktion, die ist einfach zugedeckt, Feuchtigkeit kommt rein, Witterungseinflüsse, auch wenn es überdacht ist, dauert es halt, also ist die lang, die Haltbarkeit einfach ein bisschen länger, aber trotzdem mit der Zeit kommt es dann dahin, dass halt einfach der Witterungsausgesetzt ist, irgendwann kommt der Punkt, da muss man die weg, neue muss hin. Die Alternative, würde ich mal behaupten, diejenigen, das ist auch so mein persönliches Empfinden oder das, was ich so ein bisschen mitnehme, die dann sagen, ja, Holz sieht cool aus, aber ich will es nicht pflegen und ich will es nicht nach 10 Jahren wieder austauschen müssen, dann nehme ich das WPC. So, meine persönliche Erfahrung mit WPC ist die, dass man da auch aufpassen muss und da kommt es wiederum, da kommt es natürlich an, dann sagen, ja, kommt da ein bisschen drauf an. Ja, es gibt da auch sicherlich Qualitätsunterschiede und so weiter und so fort, aber was ich immer wieder wahrnehme ist UV-Beständigkeit. Das heißt, die Optik, die einem am Anfang gefällt, ist sich sichergestellt, dass es nach 5 Jahren genauso ist. Und auch die, ja, immer wieder erlebt, es verzieht sich einfach mit der Zeit so ein bisschen. Also es ist nicht formstabil, möchte ich mal sagen. So. Und dann kommt der dritte Punkt, dann höre ich auch auf mit meiner langen Ausführung, dann sind es die Plattenwerkstoffe, so, die da hinkommen können. So, die sind formstabil, die muss ich nach 10 Jahren nicht austauschen. Und jetzt kommt genau der Punkt. Beim Holz weiß ich, da muss ich das vielleicht pflegen, ich muss es streichen nach ein paar Jahren. Beim WPC mache ich eigentlich nichts, aber dann habe ich die Gefahr, dass es sich da verzieht, wie auch immer, oder UV. So, welchen Pflegeaufwand sollte ich oder habe ich, wenn ich jetzt Betonsteine verwende? Hätte.
Es kommt drauf an.
Ah, danke.
Genau. Ich glaube, das ist wirklich wichtig zu sagen. Also zunächst einmal erstmal vorweg. Ich glaube, alles, was draußen in der freien Natur liegt,
ja,
hat einen gewissen Pflegeaufwand.
Ja,
das ist
genau
der Trugschluss, den man jedem erstmal nehmen muss, weil die häufigste Beratungsfrage ist, ich möchte was haben, was ich nicht pflegen muss. Und also, wenn Sie sich 10 Jahre draußen in den Regen stellen, ohne sich zu pflegen, sieht es nicht mehr gut aus. Und ja, das ist ja mit den meisten Materialien, ja, so. Beton hat eine ganze Menge tolle Eigenschaften. Und die erste ist natürlich erstmal Tausatzbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit, Rutschhemmung, Formstabilität in absoluter Gänze. Jetzt kann man Beton natürlich verschiedentlich veredeln. Ja, das heißt, wir können die Oberfläche des Betons bedrucken, wir können beschichten, wir können Kugelstrahlen, wir können schleifen und jede dieser einzelnen Bearbeitungsformen des Produktes, die ich optisch eventuell mir vorstelle,
ja,
hat eventuell auch eine eigene Anforderung, wie ich damit umgehen möchte. Generell aber jetzt nicht im Sinne von jedes Jahr streichen, das möchte ich ganz bewusst sagen, eben nicht wie Holz, es ist kein Splittern, es ist kein regelmäßiges Ölen oder Streichen, um dieses Produkt, ich sag mal, geschmeidig zu halten, wie es jetzt bei einem Holzbaustoff oder bei einem Kunststoff auch wäre. Aber selbstverständlich ist ein Schmutz, der von oben kommt, der ja nun mal in unserer Umwelt ist, der muss auch irgendwie mal weg.
Ja,
ja, ja. Das heißt, der wirklich schlichtweg typische Reinigungsaufwand, der entfällt natürlich nicht.
Ja.
Ja. Und natürlich ist jetzt die Frage, habe ich einen glatt geschliffenen, kann ich schneller abkehren, kann ich schneller reinigen, als wenn ich einen rauen Oberfläche habe. Dafür sind raue Beläge beispielsweise sehr griffig, ne? Gerade bei älteren Menschen, die dann zum Beispiel auf der Terrasse vielleicht auch im Regen, gerade nochmal, ich sag mal, der berühmt-berüchtigte Weg über die Terrasse zum Mülltonnenstellplatz oder sowas, wo man dann einer älteren Klientel eventuell auch eine bewusst mit R11 versehene Oberfläche oder R12 versehene Oberfläche empfiehlt, die einfach rutschhemmend ist, ja, ne? Damit sie das Thema im Regen darauf bewegen, was auch bei Holz ein Thema ist, mit Rutschigkeit oder bei Kunststoffen, wo wir einfach noch große Vorteile haben. Und umgekehrt ist das Thema, manchen ist wirklich dieses, da darf gar nichts rein, ein Thema, und dann kann man Beton beschichten. Ja? Das heißt, wir können da selbstverständlich ein Gucken drauf machen, wo nichts mehr in die Platte einzieht. Das hat Vorteile. Der Vorteil ist, es geht nichts mehr rein.
Ja.
Der Nachteil ist, es bleibt natürlich auch Feuchtigkeit draufstehen. Das muss man einem Kunden sagen. Ähnlich
muss das Oberflächenwasser abführen. Ne?
Das ist natürlich eine Anforderung ans Gefälle oder an den Umgang.
Ja,
ne?
Genau.
Wenn ich jetzt eine höherwertige Rentnerklientel hätte, dann würde ich dir im Zweifelsfall nicht unbedingt die Beschichtung ans Herz legen.
Ja.
Weil sie einfach eben tendenziell, wo der Tropfen drauf steht und nicht sofort einzieht oder ein offenporiges Material, nimmt Feuchtigkeit auf, und damit ist es eben rutschhemmender als ein Material, wo alles drauf stehen bleibt. Aber das ist dann eine Feinheit im Detail. Das hat aber alles nichts mit Ölen, Pflegen, Splitter oder Verformung bei Kunststoff oder Aufrauen oder sowas bei solchen Belägen zu tun, wo wir einfach wirklich absolut überlegen sind vom Werkstoff. Bis hin zum Thema Formgeometrie natürlich.
Wie lang hebt so eine Beschichtung? Also wenn ich die einmal aufgebracht habe, wie lang
das muss ich dann? Das ist eine Frage. Es gibt natürlich verschiedene Beschichtungsverfahren.
Ja.
Das ist dann wieder eine Frage des Preises, wie beim Auto auch.
Ja, klar.
Ne? Alle fahren mich zum Ziel, aber ich kann mit der S-Klasse gar mehr. Also es gibt Doppellacksysteme, also da kann man Primer sozusagen, eine Grundierung drauf machen und einen Hartlack drauf machen. Kostet natürlich mehr, weil der Prozessschritt dann eingebrannt oder mit UV-Licht gehärtet wird.
Ah, okay.
Es gibt aber auch was.
Hebt aber dann natürlich deutlich länger.
Die werden auch gesprüht. Die halten dann, was weiß ich, ich sag jetzt mal 10 Jahre, es kommt ja auf die Nutzung an. Also die
natürlich.
Pflege einfach deutlich länger.
Ja.
Aber natürlich hat sowas, wenn draußen es 10 Jahre draufregt, auch eine gewisse Verschleißerscheinung.
Klar.
Und jetzt kommt aber meine ganz persönliche Meinung als Helge Koll. Ich bin Freund von ehrlichen Materialien. Ich glaube einfach, dass eine ehrliche, gute Betonoberfläche ohne was drauf einfach das Authentischste ist. Und auch im Sinne des Vergleichs mit dem Naturstein am nächsten ist, weil sie auch nicht, ja, sie ist einfach in ihrer Naturschönheit glänzt, ja, ohne einen Lack drauf zu machen. Ich glaube, dass das am besten funktioniert, weil der typische Schmutz draußen regnet sich weg, also alles ist wasserlöslich, was draußen kommt.
Ja.
Wenn beispielsweise der berühmt-berüchtigte Grünspanfall nach dem Winter oder irgendwas, das ist alles mit herkömmlichen, ganz normalen Reinigungsmitteln zu entfernen, wie bei jedem anderen Stoff auch. Und das wäre auch immer meine persönliche Empfehlung.
Finde ich schön, dass diese Natürlichkeit vom Baustoff oder Wertstoff da bleibt und man das eigentlich nackt ist, aber damit auch so diese Schönheit zeigt. Finde ich persönlich. Ich finde ja Holz, also ne, nochmal um zu sagen, Holz finde ich super, beispielsweise an der Fassade. Mhm. Wenn so eine Holzfassade da ist, die aber nicht beschichtet ist oder behandelt ist, sondern grau und dann mit der Zeit grau wird. Ja. In den ersten 5 bis 10 Jahren verändert sich das Erscheinungsbild des Hauses komplett. Und nach 10 Jahren ist es überall schön so silbergrau. Und ich weiß, viele mögen das nicht und sagen dann, das sieht aus wie eine Scheune, was soll denn das? Aber das ist Geschmackssache, genau, das meine ich ja. Und ich persönlich finde es total schön, wie das Haus dann einfach wieder, und da ist ein Dachüberstand, das heißt, da ist ein bisschen mehr Gelbanteil noch da, weil das witterungsgeschützte ist, da ist die Witterung, da ist schon ausgespült. Und das Haus lebt dann auch so ein bisschen, ne? Und auch so, wie du sagst, und bei den Plattenstoffen, dass man dann halt eben guckt, es gibt Beschichtungen, glatt, rau und so weiter, R11 und so, also R11, R12, das ist so ein bisschen die Rutschhemmung, ne? Dass man da einfach nicht ausrutscht, wenn man da drauf geht. Jetzt wäre meine Frage, oder welche Art und Weise würdest du empfehlen, wie man dann die Pflege betreibt? Also ist es ein Kehren? Ist es eine Kehrmaschine? Ist es der Dampfstrahler, mit dem ich dann drüber gehe? Sollte ich Dampfstrahlen oder nicht? Das ist ja auch immer so eine Frage.
Kommt drauf an.
Ja, genau.
Aus Betonwerker-Sicht kann man natürlich mit einem Dampfstrahler jede Fläche kaputt machen.
Ja, genau.
Das sage ich jetzt mal hart. Das ist eigentlich der Feind eines jeden Materials. Wenn er pur draufgebracht. Das ist eine Frage des Drucks, das ist eine Frage, mit wie viel Wasser, mit wie viel Bar gehe ich da drauf.
Ja.
Und jetzt, wenn ich jetzt mal als normaler Privatmensch durch die Straße gehe und morgens den Falli oder die Mutti mit dem das Ding wegblasen sehe, dann geht ja neben dem Schmutz bei der Freude, die den wegblasen, auch viel anderes weg. Und man schneidet Naturstein, Betonstein, Keramik Klinker mit Wasser. Ja? Also ein Wasserstrahl reicht, um Materialien zu schneiden und damit kann ich natürlich auch, wenn ich zu nah dran gehe, neben dem Schmutz viel anderes wegnehmen. Wenn man jetzt die...
Und wie macht man es typischerweise? Solarkammer drauf!
Das ist ja nicht falsch für das Antifreeze-Unternehmer. Wenn man seinen Stein natürlich möglichst schnell kaputt machen möchte oder seine Holzterrasse oder sonst was, dann sage ich natürlich dreimal im Jahr bitte voll drauf,
genau.
Ja, und alle 10 Jahre neu kaufen. Aber dann sind wir weit weg von der Nachhaltigkeit, die wir eben beschrieben haben.
Eben, ja.
Es ist also grundsätzlich erstmal so, dass der schonende Eingang das Beste ist. Also das ist wirklich der klassische Besen oder mit Wasser oder eben die schonende Drehfläche.
Ja, genau.
Spült einfach den Schmutz weg.
Ja.
Und damit trage ich kein Material ab, sondern ich spüle die Feinpartikel raus. Und das ist so oder so bei jedem Material der schonendste Weg. Der ist natürlich nicht so schnell, wie wenn Fadi oder Mami heben und die berühmt-berüchtigten Halte x Zentimeter Abstand unterschreiten. Und
48 Zentimeter, das geht.
Dieses Feeling, das hat ja was, das will ich nicht ausschließen. Das hat ja auch eine gewisse Begeisterung, wenn man selber gerade mal dran steht. Aber es ist natürlich, egal welches Material man nimmt, nicht optimal. Also das heißt, wirklich nur warmes Wasser mit der Bürste drüber spülen oder eben schon draufgehen und einfach ist ein bisschen die Regelmäßigkeit. Man würde jetzt auch sagen, wenn du dich einmal im Jahr nur duscht, dann geht der Schmutz nicht so gut, wie wenn du vielleicht einmal am Jahresanfang und einmal am Jahresende einmal schon drüber gehst.
Ja.
Und der klassische Grünspan oder die Dinge, die bei milden Wintern sich einfach ansetzen, wo sich eine Flechte anästet, zu Beginn direkt wegmachen mit einem Schuppenreiniger. Ja, die gibt es in jedem Baumarkt, das ist auch kein Hexenwerk. Dann wird diese Alge oder der Flechte, die sich da ansetzt, sofort ein bisschen der Nährboden entzogen. Das ist auch nicht für die Pflanzwelt drumherum kritisch. Man löst es nur am besten mit Kontinuität.
Okay. Ja,
also einmal vor der Saison, einmal nach der Saison, ganz schonend. Das sollte man aber bei jedem Belag grundsätzlich beherzigen, weil alles, was sich 5-6 Jahre anbackt,
Ja, klar.
Und dann mit Vollgas
abgeholt
werden muss. Das ist einfach draußen ein Allgemeinprozess. Das ist aber erstmal vom Material unabhängig. Und jetzt zum Thema Material. Habe ich natürlich eine beschichtete Oberfläche, eine gute. Dann zieht ja gar nichts, setzt sich nichts tief in die Pore ein.
Genau.
Dementsprechend kriege ich das natürlich viel schneller weg. Also klar hat der Werkstoff den Vorteil, dass wenn ich die Oberfläche irgendwie noch bearbeite, diese Dinge schnell wegkriege. Und wenn ich die mit dem schonenden Spülvorgang unterspüle, völlig unproblematisch für die Beschichtung. Gehe ich da natürlich mit Dampf drauf, hole ich alles weg.
Und das kann ich bestätigen. Also ich habe zum Beispiel eine beschichtete Platte bei mir zu Hause liegen, eine Betonplatte. Das Einzige, wo wir reinigen, ist ein Eimer mit Spülwasser. Ja, und das war's, mehr nicht. Und das dauert wirklich, also das sind keine 5 Minuten.
Ja. Einmal und dann,
wenn alles freigeräumt ist, einmal ja erst vor, also mit dem Besen im Prinzip, alles was mechanisch ist, irgendwo auf der Fläche verunreinigt ist, wegkehren und dann einmal überwischen, es ist super einfach.
Einfach mit dem Eimer Wasser,
die
Spüle,
Wasser
Wischmopp drüber wischen.
Ja, okay. Echt cool. Ja, also beschichtete Platte.
Ja, genau. Aber das ist ja genau der Punkt. Da gibt's ja diese Unterschiede, ne? Und ich sehe das einfach viel zu oft und ich krieg da echt, wo ich denke, Leute, ihr macht das so kaputt. Wenn ich dann die Leute sehe,
ist auch notwendig.
Voll. So eine Riesenmaschine noch. Am besten noch ausgeliehen, weil die da heimlich da ist, weil die halt richtig Power hat, ne? Und dann so 10 bis 20 Zentimeter Abstand, wo ich denke, oh, und wenn ich das noch an der Fassade sehe oder sowas, dass die Leute
Also sowohl Fassade, Putz, Holzfassade, alles leidet
eigentlich zu viel drauf. Ja.
Und das finde ich jetzt nicht gut oder schlecht. Das, wie gesagt, als Unternehmer verkaufe ich natürlich auch ein zweites Mal gerne eine Einfahrt, wenn es sein muss, aber es muss nicht sein, wenn man einfach ganz normal schon
eine
gewisse Grundregelmäßigkeit hat. Ne?
Der nächste Punkt bei der Pflege, der mir jetzt so einfällt, ist ja das typische Fugenkratzen. So, ich habe ja durch meinen Schichtaufbau kann ich das ja so ein bisschen regulieren, dass von unten einfach nichts hochwächst. Das hat man mittlerweile auch, denke ich mal, so ein bisschen im Griff. Aber wieso muss ich die Fugen dann vielleicht mal aufkratzen?
Da muss ich irgendwas zu sagen.
Ja.
Also das wächst nicht von unten.
Ja, genau. Genau.
Oben rein.
Genau.
Nur die Wurzel geht nicht so tief, wenn ich da runter
was mache. Weil sich da was absetzt. Deswegen meine ich ja, also vom Schichtaufbau habe ich das im Griff, weil da von unten nichts kommt. Aber es setzt sich dann vielleicht doch was an der Fuge ab. Oder das ist halt sozusagen, ne, wenn zwei Platten schon, egal wie die Platten sind, die haben immer eine Fuge, auch wenn es nur eine Millimeterfuge ist. Und da kann sich was zusammen sammeln. So. Und dann kann es da sein, dass da was kommt. So. Wie kriege ich das hin? Oder was für eine Handhabe habe ich denn bei Fugen?
Darf ich das dazu
sagen? Bitte.
Also grundsätzlich erstmal, jedes Material braucht auf der Terrasse oder in der Einfahrt eine Fuge.
Ja, ja, ja.
Die Fuge hat eine Funktion und ja. Die Fuge ist natürlich zum Ausgleich von thermischen Spannungen. Da knallt die Sonne drauf, 50 ja. Grad Bodenbelag, danach kommt der Regen, das entspannt sich. Diese Fuge hat ja eine Funktion.
Genau.
Das ist das eine. Das heißt, sie ist erstmal technisch gesehen wichtig bei jedem Material. Mhm. Das zweite ist, wenn man sie füllt, gibt es wirklich mittlerweile eine Fülle von tollen Materialien, die das Thema Unkraut, was ja so berühmt-berüchtigt bei Fugen immer so ein Negativum ist, verstehe ich auch, wer hat schon Lust, draußen Unkraut zu zupfen, die, sag ich mal, dynamische Eigenschaften mitbringen, dass sie die thermischen Eigenschaften der Bewegung in der Fläche, die überall stattfinden, ja. Sonne draufknallt ja. und dann wieder wegkommt oder ja. Regen, Schatten um die Ecke gehen, mit sich bringt, die das auffangen. Also da gibt es wirklich mittlerweile so tolle Materialien, muss ich sagen, dass das Thema, man fängt am Anfang an, du hast es eben schon beschrieben, neu gebaut, erst kommt die Palettenlösung, dann kommt die günstige Plastiklösung und man kann die Fugen ausspielen und man kann auch so einen sogenannten festen Fugensand einkehren mhm. oder Fugenmaterialien. Mhm. Die gibt es in wasserdurchlässigen Kombinationen, wenn man irgendwo Ecken hat, wo natürlich die Fugenentwässerung wichtig ist, hat die Terrasse oder die Einfahrt eine entsprechende Neigung, kann ja auch das Wasser woanders hinfließen. Ja. Die gibt es mit wasserfesten Eigenschaften. Und sie gibt es natürlich auch mit Befahrbarkeitseigenschaften. Mhm. Das heißt, dass das Thema den Druck, wenn ich einen PKW mich auf einer Fläche bewege, auch aushalten.
Klar.
Also da gibt es mittlerweile so tolle Lösungen, dass das eigentlich nicht mehr das Hauptthema ist.
Okay.
Ja? Mhm. Also sehe ich jetzt nicht mehr als Kasus Knaxus, wenn ich sage, dann mache ich was anderes, denn die Hohlraumkonstruktion Holz beispielsweise, wenn du sie auf der Terrasse hast, ist eben hohl. Das heißt, was dazwischen fällt, wächst darunter. Ich komme nicht dran, die ist verschraubt.
Ja.
Ich kann also jedes Mal, wenn da irgendwie ein Helmchen durchkommt, zubbeln, aber es kommt halt immer wieder nach. Ne? Mit geschweige denn, was sich sonst unter der Terrasse alles bewegt. Ne?
Insekten oder?
Vielleicht noch ein Punkt dazu, weil du sagst, das ist schön, es gibt viele Lösungen, ne, um das zu vermeiden. Es gibt natürlich aber auch Belege, ja, Einfahrten zum Beispiel, die begrünt werden sollen. Also es ist ja nicht nur so, dass es Menschen gibt, die das als störend empfinden, sondern ich sage, ich will bewusst meine Pflasterfläche, also Verkehrsweg, mit Grün kombinieren. Auch das ist ja möglich.
Ja.
Ja. Das ist wichtig. Genau, das ist auch wichtig, ne? Also, wir hatten im Vorgespräch gesagt, was will man eigentlich als Anwender? Ja, und darüber sollte ich mir Gedanken machen. Wenn ich es ein bisschen grüner haben will, ja, kriege ich das geregelt. Ja, will ich nur einen Teil grün, kann ich das auch über die Bauweise hin regeln. Ja, dass ich bestimmte Streifen oder Ähnliches dann ausspare. Also es ist ein Anwendungsfall.
Ja,
ja, und ich kann bewusst auch grün in meiner Einfahrt haben, ja, wenn ich mich beispielsweise für einen Rasengitterstein oder Ähnliches entscheide, ja, die bewusst eben das Grün oder diese Komponente zulassen.
Da gibt es sogar stylische Lösungen. Das muss man echt sagen. Also dieses Thema Begrünung, Renaturierung, weniger Aufheizen, Mikroklima zu Hause, Einfahrt oder auch in der Wohnanlage, kann man ja auch größer denken,
ums
Eigenheim.
Genau.
Wahnsinn, was da mittlerweile einfach an befahrbaren Lösungen möglich ist. Denn die Kunst dahinter ist ja immer, der Natur den Platz zu geben, die sie braucht, um zu wachsen. Und gleichzeitig eine Stabilität herzustellen in der Oberfläche, über die ich fahren kann und nur laufen kann.
Ja.
Und insofern ganz genau richtig, auf der Terrasse feste Fuge, kein Unkraut, pflegen, leben, genießen und wenn die Wurst runterfällt, wegwischen, gar kein Problem mit einer schönen Betonplatte und umgekehrt in der Einfahrt drüber fahren, begrünen oder Grünflächen zulassen, die das Thema nicht aufheizen oder eben auch Raum, Luft, Klima regional betrachtet, gut steuern. Ob jetzt mit einer Rasenfuge oder mit Sedum gerade dieses Thema schöne Kräuter oder mit wenig wasserversorgten Kräutern in den Fugen gut zu versorgen.
Ja.
Also da hat sich super viel getan und das finde ich eigentlich geil, weil das kannst du mit einem anderen Material gar nicht machen.
Ja, ja, ja.
Kuhstand kannst du nicht ausstrahlen, über Holz kannst du nicht fahren.
Ja, ja.
Und der Klinker, ich sage jetzt mal, als gebrannter Rohstoff ist zumindest mal keine Klimaalternative.
Ich habe tatsächlich diesen Gedanken gehabt oder die Frage wollte ich noch stellen. Rasengittersteine kennt man, gibt es die auch in Schön.
Ja.
Weil der Punkt ist ja der, ich habe das tatsächlich erlebt und das jetzt vielleicht so für die Zielgruppe der Planer und Architekten oder Investoren auch interessant, die ja auch den Podcast hören. Ich habe die Situation immer wieder Feuerwehr zu fahren. So, ich habe ein Mehrfamilienhaus, Dachgeschoss wird aufgestockt, Auflagen für den Brandschutz kommen und so weiter und so fort. Hubwagenrettung, das heißt, ich muss eine Vorfahrt oder eine Zufahrt gewährleisten für mein Rettungsfahrzeug, das gewisse Anzahl an Tonnen pro Quadratmeter aushalten muss, damit das Fahrzeug da hinfahren muss. Aber auch gleichzeitig will ich natürlich nicht, dass mein Hof dann zugepflastert ist oder mein Garten zugepflastert ist. Also das Optische, das heißt, ich habe das Gewicht, was da drauf kommt. Ich habe den optischen Aspekt. Ich will es nicht zugepflastert haben, sondern ich will, dass da auch ein bisschen Grün rausschimmert. Und ich habe das dritte, den dritten Punkt. Ich habe nämlich die Situation, dass ich dann auch natürlich die Kosten mir einsparen möchte, weil die Versicherungsfähigkeit, und jetzt kommen wir so ein bisschen auch zu dem anderen Thema der Versicherungsfähigkeit, dass ich dann nicht versiegelte Flächen habe, für die ich dann auch Geld bezahlen muss. Das sind ja auch laufende Kosten, die dann produziert werden. Das heißt, und deswegen auch die Frage, was sind die Alternativen für Rasengittersteine in Schön?
Naja, wir können jetzt hier schräg Fotos zeigen, ne? Das ist jetzt sowas. Aber es gibt natürlich, ich sag mal, aus dem ursprünglichen Gedanken heraus, muss man vielleicht ein Stück früher einhaken. Früher war das die Notlösung, um einfach nur irgendwo ein bisschen Rasen wachsen zu lassen. Yeah. Heute ist es ja ein gestalterischer Anspruch.
Genau.
Das heißt, der Rasengitterstein, den vielleicht jeder jetzt vor Augen hat, den es seit den 60er Jahren gibt, also eine tolle Lösung, kann ich jetzt sagen. Aber das ist jetzt natürlich nicht das, was der Architekt sich heute wünscht. Ne? Jetzt ist die Frage, genau, ist es nur Begrünung Privateinfahrt, PKW, 3,5 Tonnen, hast du natürlich eine andere Stärkendimension der Steine, kannst du ganz anders spielen. Hast du eine Feuerwehreinfahrt nach ZTVW-Gebau, das wäre jetzt das Regelwerk, wo ich
oder RSTO wäre das
dann, oder genau, wo ich dann diese Nutzungskategorie 3, dann ist schon mal ein Feuerwehrwagen, Müllwagen, irgendwas drüber fahren kann, dann ist ja in der Regel schon 10er, 12er dimensionierter Belag da. Mhm. Und dann wird es natürlich mit den geometrischen Anforderungen ein bisschen anders. Mhm. Dem kann man an zwei Stellen entgegensteuern. Es gibt mittlerweile wirklich sehr, sehr schicke geradlinige Lösungen. Das ist aber eine Geschmacksfrage, weil der Architekt, der so straighte Lösungen will, wo wir einfach, sehr architektonisch ansprechende, unterschiedliche Streifen haben, aber die nicht in irgendwelchen Rauten da drin sitzen, sondern die einfach mit dem Thema Beton, Grünfläche attraktiv spielen.
Aber als linear dann, ne?
Lineare Lösung. Ja. Wir haben aber auch organische Formen mittlerweile.
Naja, schön.
Wirklich Wellen. Der berühmt-berüchtigte Sechseckstein, der früher mal da war, den gibt es mittlerweile in verschiedenen großen Abstandhalter, wo du diese sogenannten Rauten dir selber bauen kannst mit mehr Grün und weniger Grün.
Das ist eigentlich so eine Wabenstruktur,
wo du sagst, der Fahrweg wird ein bisschen dicker von der Fuge und je weiter du rausgehst, werden die Fugen breiter.
Was man auch schön als Übergang machen kann. Ne?
Saugeil, sieht architektonisch richtig cool aus.
Ja.
Und dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, wo machst du beispielsweise Split rein? Weil man sagen muss, wenn du begrünst, fließt nicht viel Wasser weg. Weil das Wurzelwasserwerk lässt natürlich nicht so viel Wasser durch, wie wenn du Split oder Kiesfugen reinmachst. Du kannst aber genau mit diesen Elementen spielen. Das heißt, du kannst mit Wabenstrukturen oder mit anderen Geometrien, die heute ohne Probleme mit Abstandshalter verschiedener Größen und Produktstärke definieren, wie schwer darf das Fahrzeug sein? Dann gehe ich halt auf 10, 12, wenn nötig auf 14 Zentimeter. Mhm. Der Hintergrund dahinter ist ja meistens nicht nur die Druckkraft, sondern auch die Scherkräfte. Wenn so ein Feuerwehr dreht und wendet, dann nehmen wir die Kraft ja von den Fahrzeugen über die Flankenhaftung auf. Und deshalb brauchst du auch eine andere Dimensionierung. Und das ist so vielfältig geworden für Planer, finde ich mega. Wir selbst, aber es ist jetzt keine Werbung, haben jetzt zum Beispiel eine Meter-Meter-Platte mit so einer Matrixstruktur, die du verschieden zusammenstellen kannst, dieses Jahr mit reingebracht. Also wo du einfach mit Geometrien ganz anders spielst. Und ich glaube, da ist mit dem Rasengitter, den man vielleicht von früher im Kopf hat, ist man ganz weit weg von den Lösungen, die heute gehen. Auch mit Großformaten, die richtig sexy sind bei der Gestaltung.
Ich habe da echt, also das macht echt Spaß, dir dazu zu hören. Und das bestätigt sich wieder, ne? Dieses Know-how, was da in diesem vermeintlichen Thema drinsteckt. Also vermeintlich einfachen Thema drinsteckt. Ne? Guck mal, Feuerwehrauto, Gewicht, Scherkräfte.
Ja.
Das alles muss berücksichtigt werden. Ich finde es so interessant, dass das halt alles da drin bündelt in dem Thema. Und da ist mir jetzt gerade das Thema gekommen. Und wenn ich solche Lösungen habe für Feuerwehrautos, dann ich kann die auch dann in einfacher Weise, hast du ja gesagt, für PKW-Zufahrten machen. Habe ich jetzt, oder ich würde behaupten, ich habe es noch nie in einer Garagenzufahrt gesehen, dass man da diese Lösungen ansetzt. Ist es etwas, also, oder hast du da Beispiele? Gibt es da Beispiele?
Ja, wäre das etwas? Wir verkaufen sie, ja.
Das wäre jetzt etwas, wo ich jetzt im Kopf hätte, wo ich sagen würde, hey, das kann ich mir schon richtig cool vorstellen, wenn du so eine Fläche hast, die so wie so ein Schleier drüber geht, so ein Grünschleier. Der Rasenroboter kann die mitnehmen einfach, also der kann ja da drüber fahren, du kannst es trotzdem noch trimmen. Und gleichzeitig habe ich dann trotzdem die Möglichkeit, mit dem Auto dazu vorzufahren. So gut, wie lang jetzt der Rasen da ist, wenn das halt ständig rein und raus, wenn du da ständig rein und raus fährst, ist der andere Thema. Aber trotzdem fände ich doch ganz interessant, wenn mein Bruder ist so einer, der hat ein Auto, dann nutzt es aber einmal in der Woche. Ja? Mhm. Ansonsten nutzt eigentlich nur das Fahrrad. So, das heißt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der Rasen auch schön rauskommt und das schöne Optik sein kann.
Rasen ist vielleicht, ich sag mal...
Oder grün. Das Grün. Das Grün.
Aber
das Grün.
Ich also zwei Dinge dazu.
Ja.
Das ist eine Frage. Die erste Frage war ja, habe ich sowas schon gesehen oder gemacht?
Ja.
Natürlich, wir liefern diese Projekte. Das andere ist, was mache ich in die Fuge rein? Das ist sicherlich nochmal ein eigenes Thema. Ja, mhm. Weil es kommt am Ende auf das Substrat an, was du in die Fuge füllst, mhm. mit der Rasen und auch auf die Rasenart an.
Mhm.
Welcher Rasen mit diesen Fugen-Wasser-Kombinationsmöglichkeiten auch gut funktioniert. Ja, das eine ist das Schneiden und Pflegen wieder. Das andere ist halt hier Rasenmischung rein in irgendeinen Dreck. Ich sag das mal so hart, das ist ja Baupraxis. Da ist nochmal die Fuge schnell gefüllt worden, ein bisschen Rasen reingestopft worden, funktioniert nicht. Selbstverständlich muss der Rasen irgendwo ein Substrat in der Fuge haben, die zum einen die Fahreigenschaften aufnimmt, also sprich die statischen Eigenschaften erfüllt und gleichzeitig aber auch die Fugenwasserhalteoptimierung berücksichtigt. Also
ja.
sprich, dass der Rasen oder das, was ich reinmache, Sedum, Gräser, du kannst ja mit Moose nicht arbeiten. Das ist ja wirklich ein Stilmittel geworden.
Ja, genau.
Und dann ist ja die Frage, ist das die Fläche, die einfach ausläuft, wo einfach nur optisch mitgespielt wird? Ist das ein Stellplatz? Ist es neben den Wegen, die ich mitnehme? Führe ich auf den Fahrwegen vielleicht trotzdem eine Split-Kies-Schiene einfach rein, wo ich sage, hey, da bin ich sowieso immer drauf unterwegs. Das kannst du ja bestimmen. Das ist eigentlich das Schöne. Du kannst Fahrwege definieren, du kannst Nebenbereiche definieren und dann auch gesondert füllen.
Ja.
Das Thema Füllung ist nochmal ein besonderes Thema. Ja, also hier um die Ecke sitzt zum Beispiel, also es ist auch Lava oder andere Substrate, Vulkatec beispielsweise. Da gibt es im Bundesverband Landschaftsbau super coole, spannende Materialien, mit denen das funktioniert. Und wie überall im Beet, bei dem einen funktioniert der Baum, wenn ich was anpflanze, bei dem anderen nicht.
Ja,
weil natürlich der Boden, der da drunter ist, entscheidet, weißt du?
Natürlicher Prozess halt. Ne?
Und wo ich mit dem Auto drüber fahre, will ich kein Sedum hinmachen, weil dann fallen natürlich diese wunderschönen Pflanzen platt. Aber die sind natürlich eine saugeile Gestaltungsmöglichkeit, wenn ich in Brandbereiche mit reingehe. Und du fährst ja immer nur auf einen bestimmten.
Genau.
Die Kombinationsmöglichkeit haben natürlich pfiffige Landschaftsgärtner für sich, glaube ich, auch erkannt.
Mhm.
Die müssen aber zur Zielgruppe passen.
Ja.
Du hast eben gesagt, boah, wie ist es mit Unkraut? Für den einen ist das Grüne, ich sag mal, das notwendige Übel.
Yeah.
Für den anderen ist das genau die Lösung.
Will ich haben. Genau.
Auch da wieder nicht richtig oder falsch. Du kannst beides mit tollen Geometrien aus Beton lösen. Fahren, Belastbarkeit, Feuerwehrzufahrt, Möbelzufahrt schaffen und gleichzeitig trotzdem Platz für die Natur, Wasser weg, Kreislauf, weniger Erhitzung, Grün schaffen. Beides geht. Und da gibt es meiner Meinung nach noch nicht mal vergleichbar gutes Material, was das kann.
Und ich finde es jetzt so toll, weil man sollte jetzt als Bauherr nicht einfach das so akzeptieren, was es jetzt gibt auf dem Markt und sagen, ja, Pflaster einfach, Vorfahrt pflastern, Dings pflastern, sondern einfach mal, allein wenn die Zuhörer jetzt diese Folge jetzt angehört haben oder zugeschaut haben und die dann vielleicht auch verbreiten und sagen, hey, guck mal, da gibt's ja coole Lösungen für die Einfahrt oder Zufahrt, wo man nochmal mit Grün und Experimenten, aber was gibt's denn da eigentlich alles? Allein, dass man dieses Wissen mitnimmt jetzt aus diesem Gespräch, sorgt schon dafür, dass das Wissen einfach in die Breite kommt. Und dass wir vielleicht dann dahin kommen, dass wir unterschiedliche Vorfahrten, Zufahrten, Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten sehen und nicht nur einfach das nehmen, was jetzt so, oder haben wir schon immer so gemacht, ja, sondern dass man da vielleicht sich auch vielleicht nach dem Gespräch traut oder zumindest in die Beratung geht, um drüber zu sprechen, ja, dass man dann drüber spricht und sagt so, hey, was gibt's denn da noch für, also wichtig ist ja, dass die Endkunden sozusagen zur Beratung kommen und vielleicht schon mal so ein gewisses Vorwissen haben und sagen, hey, ich habe gehört, da gibt's was, kannst du mir mal Beispiele zeigen, kannst du mir erklären, ich hätte doch nie in die Frage.
Vielleicht sogar vorlegen, weil
oder so.
leider ist das falsche Wort, aber nicht jeder Verleger ist ja offen für Neuheiten. Das ist ein bisschen, das möchte ich aber dem Handwerker nicht per se unterstellen, weil es gibt den Innovativen, der probiert neue Dinge aus, der öffnet sich für andere Produkte und es gibt auch den, der möchte die Standardlösung gerne verkaufen.
Ja.
Also da ist es vielleicht einfach auch ein Tipp, sich mit einem Verarbeiter auseinanderzusetzen, mit einem Gartenbaubetrieb oder mit demjenigen, den man gerade wählt. Ich würde jetzt mal behaupten, nehme ich den Straßenbaumeister, der noch die Einfahrt mitlegt, dann wird der keine Begrünungslösung vorstellen.
Ja, genau.
Das geht in der Natur. Suche ich mir einen Kreativen, der das legt und baut und vielleicht auch noch genau an der Stelle sagt, hey, finde ich eine tolle Idee, kann ich so oder so lösen. Auch vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben bundesweit so viele regionale Betonwarenhersteller, die regional hergestellte Produkte für die Region in diesem Bereich liefern. Ja?
Mhm.
Also diese Produkte müssen dann auch nicht durch Deutschland gekarrt werden oder sonst wohin. Es gibt es ja vor Ort.
Ja.
Und deshalb sucht das Gespräch, guckt euch dort an, wer das vor der Haustür bietet. Die gibt es. Und auch wirklich viele, viele tolle neue Lösungen. Also der Rasengitter ist, ich will nicht sagen oldschool, aber ja, er ist raus und kommt.
Ja.
Aber ein Punkt vielleicht noch ergänzend, weil es ist auch immer dieses Dogma zu betonieren. Ja?
Ja.
Das, was der Helge gerade beschrieben hat, ist ja genau das eben nicht. Wir betonieren nicht zu. Ja. Man gestaltet eine Fläche. Und der Beton spielt eine Rolle, weil er im Prinzip die Verkehrssicherheit und den Verkehrsweg herstellt. Aber alles drumherum kann grün sein. Ja?
Ja.
Und deswegen finde ich immer dieses Wort zu betonieren, das ist sehr, sehr kurz gesprungen und hat immer nur diese Einfahrt im Prinzip repräsentiert, diese, die nur aus Betonstein besteht. Ja? Aber durch die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich mit Betonstein habe, kann ich dem ganz klar entgegentreten. Ja? Und allein die Bauweise, durch eine Versickerungsfähigkeit über die Fuge, kann ich nicht von zubetonieren oder von versiegeln sprechen, sondern es ist ein System, was Wasser ableitet. Ja? Das muss so ein bisschen auch bei den Leuten vielleicht mal ankommen, dass wir dann eben nicht von einer zubetonierten Fläche sprechen, sondern von einer Fläche, die Oberflächenwasser ableitet, Regenwasser ableitet, zur Grundwasserneubildung beitragen kann. Ja? Es ist nur eine Art und eine Frage der Art und Weise, wie ich das Ganze umsetze.
Ja.
Und da sind Ideen gefragt, wie der Herr gesagt, es gibt ganz viele Hersteller, die haben alle Internetseiten, da kann man sich informieren, die haben Showgärten teilweise, wo man mal hingehen kann, sich Inspiration holen kann. Und der Gartenlandschaftsbauer, der ewige, der wird auch eine Idee dazu haben, weil der dann auch nochmal berät, welche Pflanzen sind gegebenenfalls ökologisch wertvoll. Vielleicht wertvoller als Rasen, jetzt mal ganz glatt gesagt. Ja. Aber das ist dann auch wieder eine Frage des Typs und was will ich vorher? Ne? Was möchte ich haben?
Wenn ich jetzt unser Gespräch aufmerksam zugehört habe, wenn ich jetzt auf die Homepage vom SLG gehe, sehe ich da eine Übersicht, wo man da eben, also damit ich weiß, weißt du, also ich glaube, viele haben so ein bisschen Berührungsängste. Man ruft eher den Handwerker an und holt ihn zu sich auf die Baustelle, aber auf der Baustelle kann es schlecht beraten werden. Man hat keine Baustelle, man hat keine Beispiele da, man kann das irgendwie nicht vorzeigen, Materialien und so weiter und so fort. Deswegen sage ich immer, traut euch mal auch direkt zum Hersteller zu gehen. Mhm. Also habt dann bitte keine Berührungsängste. Mhm. Die freuen sich auch, würde ich mal behaupten. Okay. Wenn da jemand kommt und Interesse zeigt und dann kann man da ein bisschen beraten und zeigen, weil das Schöne ist, du hast dann auf einer kleinen Fläche wird dir dann das präsentiert und du kannst es anschauen, anfassen, du kannst es erleben und es ist nochmal was anderes, als einfach nur Foto anzuschauen, meiner Meinung nach. Ja. Immer schön. Deswegen bin ich auch ein Fan von Messen also Ausstellungen, Messen, dass man die Sachen auch anfassen kann. Das ist einfach, wir leben dann damit, dann kann ich es nicht anhand von einem Monitor oder anhand von einem Katalog entscheiden. Ich muss es immer anfassen, meiner Meinung nach. Genau. Deswegen bin ich ein Fan davon, dass also auf eurer Homepage kann man da sehen.
Auf der Homepage sind alle Mitgliedsunternehmen des Betonverbandes SLG gelistet, mit Kontaktdaten und eben Verweis auf die Homepage.
Genau.
Da kann man draufgehen. Das würde ich empfehlen, sich erstmal auf der Homepage dann umzuschauen und dann gibt es da ein Kontaktformular oder eine Rufnummer und dann nimmt man einfach den Hörer in die Hand und schaut, dass man sich mal vor Ort ein Bild der jeweiligen Produkte macht. Das
ist, glaube ich, sehr gut,
die beste Empfehlung.
Und bitte keine Berührungsängste haben, sondern einfach darauf gehen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt von meiner Seite, den ich noch mitgeben muss. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Die Sickerfähigkeit. Wenn wir, und das muss man vielleicht als Hintergrund, diejenigen, die sich jetzt mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, haben das vielleicht nicht gar nicht auf dem Schirm, aber ich erlebe das immer wieder. Ich habe gerade vor ein paar Wochen die Situation gehabt, eine befreundete Familie, die dann halt eben jetzt ein Haus gekauft hat und das dann saniert hat und jetzt ist fertig und jetzt kommt ein Brief nach Hause, versiegelte Fläche. Max, was muss ich denn da angeben? Da hat da irgendeine, kannst du mal drüber schauen, kannst du mir bitte helfen? Ich so, ja klar, natürlich. Wofür brauchen die das überhaupt? Ja, also es ist so, dass man natürlich Abwassergebühren zahlen muss für das Regenwasser sozusagen, was dann eingeleitet wird. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Da werden die Dachflächen mit aufgenommen, die sind versiegelt, dann wird das Wasser abgeführt in den Abwasser- oder den Regenwasserkanal. Und dann habe ich nochmal meine Flächen, die versiegelt sind. Einfahrtterrasse sind so die typischen Beispiele. Und jetzt hätte ich ja die Möglichkeit, und dann nochmal zum Prozess. Und dann werden die Flächen davon zusammenaddiert. Je nach Flächenart gibt es dann nochmal einen Faktor, wo das dann halt eben reduziert wird oder auch nicht. Und dann kommt als Ergebnis eine Quadratmeterzahl heraus. Und diese Quadratmeterzahl, das ist die Grundlage, um die Abrechnung zu machen, die dann von der Gemeindeverwaltung in der Regel dann halt eben kommt, für die Abwassergebühren. So, das als Hintergrund. Und deswegen, jeden Quadratmeter, den ich mir einsparen kann in der oder beziehungsweise besser gestalten kann in der Sickerfähigkeit, spare ich mir natürlich im laufenden Prozess für das Haus Kosten Und dann auch noch nicht nur ein, zwei Jahre, sondern halt die nächsten 20, 30, 40 Jahre. So. Das heißt, das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt zu schauen, dass meine Belege, versicherungsfähig sind. So. Gibt es da von der Gestaltung optisch, gibt es da gewisse Einschränkungen? Worauf muss ich achten? Oder muss ich einfach darauf achten, dass der Siegel drauf ist, Sickerfähigkeit gewährleistet? Also ist es so einfach? Es
kommt drauf an.
Danke.
Es kommt wirklich drauf an. Ja. Das ist, glaube ich, der entscheidendste Punkt an der Stelle. Erstmal ist es ja eine Gebührenordnung. Das heißt, jede Kommune in Deutschland entscheidet das anders. Es gibt also nicht diese...
Man kann sich pauschal sagen.
Ja, das ist die Schwierigkeit. Das ist wirklich auch ein regionales Thema. Jetzt, wenn ich jetzt einfach mal aus unserer Region Köln-Bonn oder sowas ableite. Es ist nicht überall gleich, was angenommen wird, was akzeptiert wird. Alle Hersteller, die ich kenne, haben auf ihrer Website oder eben auf Anfrage geben die ein Zertifikat raus, wie viel Wasser pro Zeiteinheit bei diesem Belag versickert.
Ja,
das kann man als Zeugnis nachweisen. Aber im Prinzip muss jeder bei seiner Kommune fragen, wie die damit umgehen. Ich würde da gerne eine klare Antwort geben, aber das ist, wie du schon gesagt, es kommt darauf an, es ist wirklich so, dass jede Kommune das ein Stück weit anders handhabt. Also nicht gar nicht oder ganz. Jetzt muss man sagen, es gibt Regionen, was ist der Hintergrund? Das Wasser, was über die Flächen in den Kanal geführt wird, spült ja den Kanal, das ist gut. Ja. Es gab bei uns Regionen, wo Neubaugebiete wurden, da sollte alles versickert werden, da mussten dann immer die Kanäle nachgespült werden, weil gar kein Wasser reinkommt. Das heißt, dieses Thema hat eine gewisse Komplexität, dass es wirklich so ist, in welcher Region wird wie damit umgegangen.
Ja.
Und dementsprechend geht das von, du bekommst eine Subvention, wenn du einen Ökobelag einbaust, bis hin zu, du bekommst eine Gebührenersparnis von pro Quadratmeter, pro Einheit. Es gibt nicht diese Regel.
Okay.
Das Gute ist, es erfüllt jeder Ökostein aller Hersteller, die ich kenne und kenne eine Menge in Deutschland, erfüllt grundsätzlich erstmal die Anforderung, eine gewisse Literzahl pro Zeiteinheit abzuführen.
Ja.
Der Umgang mit diesem Zertifikat oder dem Produkt, den Stein, den ich mir auswähle, hat eine Längsfuge, eine Querfuge oder, du hast eingangs schon mal einen Stein angesprochen, durch den Stein entwurf, Filtersteine gibt es da auch noch als Möglichkeit. Wie erkenne ich den an? Über welchen Zeitraum erkenne ich den an? Wie gehe ich damit um? Vielleicht ein Einwand, also zumindest ist es mein Wissensstand so, eine Terrasse, die nach hinten in den Garten geht und gar nicht an einen Kanal oder sonst irgendwo im schlimmsten Fall angeschlossen ist, sondern irgendwo in die Landschaft rein entwässert, kann ja sein, wird normalerweise gar nicht erfasst, aber die Einfahrt oder Wege, die zugeführt werden, auch da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, Regolenbildung, durch das Wasser hin, unabhängig mal von der Steinfläche. Aber was gar nicht mehr weiter fließt, weil es direkt das Grundwasser annähert, ist natürlich eigentlich die optimalste Variante. Und das ist dann über eine Fugenentsickerung zu gestalten. Und jeder Fugenstein, also das ist bei uns, ich kann jetzt nicht für alle Hersteller sprechen, aber bei uns ist auf der Website dann zu jedem Produkt drauf und so ist es auch bei den meisten Herstellern, die ich kenne, bei allen bundesweiten, kann ich sagen, ach, das ist der Stein namens XY, der hat eine Fugenentwässerungsleistung von, und wenn ich diese Fuge fülle, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, der Unterbau muss es ja auch weglassen.
Genau, ja.
Es gibt Menschen, die legen auch solche Steine und haben da drunter einen Unterbau, der kein Wasser durchlässt.
Das
hilft natürlich
nicht viel. Das ganze System muss halt rund sein.
Das System ist wie baue ich den auf? Wo führe ich das Wasser hin? Und der Grundgedanke ist ja, möglichst viel Wasser zu entwässern. Und das finde ich ein ganz spannender Punkt, weil wir ja oft auch hören, zu betonieren bei deinem Wort, eine gute Fugenentwässerung bringt mehr Wasser weg als eine Rasenfläche. Ne? Also wenn ich eine lehmige Rasenfläche habe und wir sehen das, wenn der Regen richtig kommt, dann stehen da Pfützen drauf, das ist matschig, der Boden macht direkt dicht.
Ja.
Eine ordentlich aufgebaute Ökofläche fühlt viel mehr Wasser weg. Das heißt, die Entsickerungsfunktion einer guten Ökobauweise, da hat zum Beispiel der Bundesverband eingangs die Frage gestellt, was machen wir hier im Verband? Das heißt, wie regeln wir Ökobauweisen? Wie stelle ich die sicher, dass sie dauerhaft funktionieren, langfristig funktionieren, und wie ist der Unterbau zu gestalten, dass das Wasser auch weggeht mit typischen Regen? Und dann wirst du zum Beispiel in so einem Fall feststellen, auf der Einfahrt steht kein Wasser, keine Pfütze, kein gar nichts, und bis zur Straße ist noch nicht mehr viel geflossen. Und auf dem Rasen siehst du Pfützenbildung und Patschen und die Tropfen springen hoch, weil sie so gesättigt ist, dass der Boden gar nichts mehr aufnimmt.
Genau.
Das heißt, wir schaffen sogar Entwässerungslösungen, wo sie eigentlich in der Natur gar nicht so sind. Das ist eigentlich das Geschickte dahinter, wenn man das System versteht, dass die Bauweise am Ende das Wasser viel schneller und besser ins Grundwasser führt und da auch wieder anreichert.
Ja.
Zurück zur Gebühr. Also jeder Stein hat ein Zertifikat oder hat ein Prüfzeugnis, wenn es denn ein Ökostein ist. Und dann entscheidet die Gemeinde, ob sie diese Entwässerungsleistung, und die hängt natürlich von der Fugenbreite oder von der Menge an Wasser, die er wegführen kann, ab, zu welchem Prozentsatz sie das reduziert oder begünstigt.
Ja. Ja.
Und das muss man dann individuell vor Ort fragen, ist aber in der Regel gar kein Problem. Dann kriegt man ein Anschreiben hin. Unsere Einfahrt ist so groß, wie gehen wir damit um?
Ja.
Beispielsweise die untere Wasserbehörde oder eben beim Amt in der Stadt direkt nachhaken, wer das bearbeitet.
Mhm.
Ja. Und dann hat man eigentlich eine sehr, sehr coole Lösung.
Und vor allem ist es dann interessant oder jetzt noch interessanter, wenn ich ein Bestandshaus habe, was ich dann in der Sanierung dann nochmal bearbeite, Ausbau, Anbau, wie auch immer. Und damit auch in dem Zuge die Vorfahrt dann beispielsweise bearbeite und dann auf so einen Ökostein draufgehe.
Ja.
Und auf einmal ändert sich das. Aber ich muss dann wieder dran denken, dass ich das natürlich auch mitteile, dass ich sage, ja, liebe Leute, ich habe da aber jetzt eine andere Fläche auf einmal, weil die Berechnungsgrundlage hat sich jetzt geändert. Ja, allein dadurch spare ich schon Geld. Ne? Also von daher, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und was da auch noch mitschwingt, ist ja das Thema der Schwammstadt. Ne? Ist ja so ein schönes Stichwort, finde ich, was auch noch mal so ein bisschen aufzeigt, dass das Thema einfach auch noch mal ganzheitlicher betrachtet werden kann oder auch in einem größeren Umfang dann. Es gibt ja diese Gebiete mittlerweile, die da als Schwammstadt eben so agieren. Kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen abholen oder da vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen, was eine Schwammstadt ist, was es auszeichnet?
Ja. Grundsätzlich ist es ja so, im urbanen Raum haben wir versiegelte Flächen aufgrund der Verkehrswege. So, und diese versiegelten Flächen müssen irgendwo das Wasser auch ableiten. Ne? In Kanalsystemen, ne, das ist das Schlechteste. Wir wollen ja Grundwasserneubildung, haben wir ja gehört. Ne? Oder beispielsweise Baumquartiere, Regolen etc. mit Wasser anweichern. Und das Prinzip Schwammstadt beginnt ja im Prinzip da, wo das Wasser entsteht. Also ich habe Oberflächenwasser durch Niederschlag beispielsweise und trifft auf die Oberfläche, auf meine Deckschicht. Ja? Und was passiert dann? Wo wird es versickert? Wird es abgeleitet? Ja? Wenn es abgeleitet wird, durch welche Medien wird es abgeleitet? Ist das alles im Prinzip dann in einem Kanal sozusagen oder speise ich dann eben Baumquartiere oder Ähnliches? Ja? Diese Konzepte werden immer wichtiger, weil wir haben diese Starkregenereignisse etc., um das zu skalieren oder das zu dem entgegenzuwirken, versucht man natürlich versickerungsfähige Beläge, oder eben mehr Grünfläche im Prinzip zu installieren, um den Effekt zu glätten. Also innerstädtisch, im Prinzip skaliert, das, was ich in der Einfahrt auch machen kann.
Ja, das finde ich einfach, also ich war da mal in Freiburg in so einem neuen Gebiet, wo man dann halt eben diese Schwammstadt, also man hat keine, und das war das Thema, man hat halt kein Regenwasser mehr, das in den Kanal abgeleitet wird, sondern man schafft halt eben gewisse Flächen, wo auch das Wasser mal für eine gewisse Zeit auch stehen kann, aber das Volumen halt aufnehmen kann. Und das ist halt so ein bisschen das
Thema. Becken etc.
Genau. Also. Und das ist so ein bisschen, wo ich denke, das ist total spannend eigentlich zu sehen, was eigentlich heutzutage schon möglich ist. So. Und wieder dahinter ist natürlich dann weniger die Technik, sondern eher so die Planung und das Organisatorische, was man dann hinbekommt. Auch so städtebaulich, dass man das hinbekommt, genau. So im ganz großen Format. Aber auch im kleineren Format kann ich das ja auch nutzen. Und ich kann ja auch dann beispielsweise, wenn ich meine, mit dem Oberflächenwasser kann ich ja dann auch überlegen, wie ich damit umgehe. Ne? Ich kann das versickern lassen. Ich kann dann trotzdem, trotz der Versickerungsfähigkeit, kann ich ja trotzdem eine Rinne vorne hin machen, dass die Rinne mir das Regenwasser mitnimmt und dann beispielsweise auch in eine Zisterne ableitet. Beispiel, Die Zisterne nutze ich dann dafür, um meinen Garten zu bewässern. Und ich habe dann wiederum so einen Kreislauf erschaffen, das mir sowohl als auch macht. Und das finde ich dann auch eben ganz interessant, dass man also man hat viele verschiedene Möglichkeiten, wie man damit halt umgehen kann.
Ja. Vielleicht an der Stelle noch, der Beton spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle, wenn du in der Stadt das Thema Schwammstadt aufgreifst, weil das Thema Rinne lokal entwässern, was möchte ich, ne? Genau wie du gesagt hast, auffangen, irgendwo hinleiten, Leitsystemlein, also Überform der Steine irgendwo hin transportieren oder eben lokal direkt wegführen, weil ich mehr in einer guten Ökobauweise entwässern kann oder sogar speichern kann. Wir haben einige sehr innovative Hersteller in Deutschland, die in dem Stein Speicher eingebaut haben. Also quasi Oberflächenwasser sich in die Zwischenschicht legt und dann auch wieder verdunstet, ist für das Stadtklima auch wichtig.
Ja.
Das muss ja, wenn viel kommt, gar nicht alles runter. Ne?
Genau.
Also das heißt, unglaublich innovative Lösungen, die wir da auch in dem Baustoff bieten, die du mit anderen Materialien gar nicht leisten kannst. Ja? Also oben drauf fahren, stehen, LKW muss drüber, gleichzeitig speichern und weg. Das musst du erstmal schaffen, auch mit dem Baustoff.
Ja. Ja.
Das ist schon geil, was da geht, muss ich einfach sagen.
Ja.
Also insofern, wenn du eine Rinne machst, solltest du kein Ökopflaster einbauen, weil da kommt kein Wasser hin. Ne? Weil du gerade gesagt hast, wenn du eine Zisterne planst, was du eben nur
gesagt hast,
was ich gut finde, dann da muss es nur rund sein. Ne? Also entweder führe ich Wasser zu einer Rinne und das speichere ich. Wenn ich eine Ökoflasche habe, kommt bei der Rinne nichts ab.
Aber ich habe ja immer diese Jahrhundertregenereignisse, ja, die immer öfter kommen, ja, beziehungsweise die Verteilung ist ja so, dass auf einmal viel kommt und dann halt wieder mal nichts und dann wieder und nicht so ein bisschen, ja, aber kann man auch pauschal auch nicht sagen, der letzte Herbst war auch so regnerisch und so. Okay, aber trotzdem, jetzt mal so zusammengefasst. Das heißt, wenn auf einmal viel kommt,
ja,
dann schafft das trotzdem nicht, oder? Das auf einmal, und dann wäre es also
viel.
Die Kombination, ja, das ist so ein bisschen also, die Definition. Ich will das,
polarisieren, in dem, als dass ich das jetzt klein oder groß rede. Ne?
Wir
hatten gerade hier in der Eifel wirklich ganz, ganz schreckliches
Unwetter.
Ja?
Yeah, also,
es wäre unrealistisch zu behaupten, dass mit drei Auffangbecken und ein paar Ökopflastersteine im Ahrtal die
Ahr
das Ufer hätte verhindert.
Ja, ja, klar.
Das ist sicherlich ein leider wirklich schreckliches Jahrhundertereignis, was einfach an einer Stelle so viel Regenmenge produziert.
Ja.
Fast halt kein, ja.
200 Liter pro Quadratmeter.
Genau, also das muss man einfach realistisch sagen, das ist wirklich, das ist einfach so schrecklich, das ist einfach
das Jahrhundert, Jahrtausend.
Das mit zwei Becken links und einer Mauer rechts hätte das irgendwie kanalisieren können, ja. Also das hat man ja leider an dem Ergebnis auch gesehen.
Genau.
Aber das dazwischen, und das
ist
das Realistische, ne? Wie viel mehr können wir in so einer Zeit leisten? Und da geht halt viel mehr, wenn man es geschickt plant.
Ja, ja.
Nur eben der Ansatz für dich, für den privaten
Bauern,
der auch dir zuhört, eine Ökofläche planen und eine Rinne dazu ist, glaube ich, da muss man sich überlegen, wie viel Wasser will ich auffangen und führe ich Wasser hin?
Ja,
dann kein Ökofläche.
Will ich es tatsächlich nutzen oder will ich es dann halt eher
abfüllen? Deshalb Thema
Gartenbewässerung,
wieder Aufbereitung, total wichtig.
Ja.
Oder sage ich, ich spare Gebühren, soll nicht auf die Straße fließen, dann fließt über die Einfahrt auch nichts mehr hin, weil ich es mit einem klugen Ökopflaster abgefangen habe. Ja? Also diese Lösung muss man sich für A oder B entscheiden. Kommt drauf an.
Ich wollte gerade sagen, wir kommen wieder zurück zum Kommen drauf an. Ich mit Blick auf die Uhr muss ich gucken, dass wir so ein bisschen in die Zielgerade einführen. Deswegen nochmal die Frage vielleicht nochmal zum Ende hin. Gibt es Trends, die du beobachtest, was vielleicht so Gestaltung anbelangt, oder gibt es auch, oder was wären eure Vielleicht, Helge, bei dir so die Frage nach den Trends und Farben und so weiter, und vielleicht, Alex, bei dir so die Frage nach dem, wie sieht's in der Zukunft, oder wo geht die Reise hin, wie sieht die Zukunft aus? Ne? Mhm. Helge, vielleicht möchtest du da anfangen mit dem Thema Trends, Farben oder irgendwas. Gibt es irgendwie gewisse Trends, die du beobachtest aktuell?
Also klar, Farbtrend ist sicherlich, dass wir bis vor 4-5 Jahren sehr viel dunkle Farben verkauft haben und dass es einfach schlichtweg zu hellen Farben geht.
Kommt wieder mehr zurück zum Hellen?
Okay. Das hat vielleicht viele Ursachen. Also wenn ich jetzt so aus dem Innenbereich rausgehe, sind Beige-Töne auf jeden Fall stark.
Schön, aber auch, ne?
Das heißt, weiche Farben, keine harten Farben.
Mhm.
Das ist sicherlich ein Trendthema im Moment, das auch vom Innenbereich nach außen schwankt.
Mhm.
Und ich will jetzt nicht sagen Großformat, weil die letzten Jahre, es wurde immer größer, größer, größer.
Mhm.
Zumindest mein Eindruck, dass auch in den letzten 2-3 Jahren wieder viele Kleinformate, verspielte Sachen auch wieder Attraktivität finden.
Mhm.
Also vielleicht spaltet sich es aber auch erst. Das ist nicht unbedingt ein Trend, sondern dass wir so zwei Schienen haben.
Mhm.
Wir haben den, der monolithisch groß will, Meter, Meter und größer. Und wir haben aber auch den, der wieder das kleine Pflaster, das Mosaikpflaster in seiner Natursteinform, aber eben aus Beton, weil es dann eben kalkuliert Farbe, Frostbeständigkeit, diese ganzen Themen einfach gewährleistet, auch widerspiegelt. Also es ist vielleicht so eine Doppelschiene. Und sehr witzig aus meiner Sicht ist, dass Klinkerformate bei uns in den letzten 2,5 Jahren stark gestiegen sind.
Okay. Das
ist sicherlich ein spannendes Thema, weil man eigentlich den Klinker aus Beton deutlich günstiger und deutlich nachhaltiger hergestellt, als Gestaltungselement wieder entdeckt. Das ist so vielleicht die dritte Schiene, die ich bei uns festmachen würde. Aber das ist jetzt ein Individualthema, kann ich nicht für Deutschland sprechen.
Klar. Ja.
Außer das warme Farbenthema. Das stellen wir auch bei den Farbvorlieferanten, die ja alle Hersteller bedienen.
Aber schön, kann ich mir schon vorstellen.
Das ist ein interessantes Thema, was so von innen nach außen geht. Nicht mehr so hart, nicht mehr so steril.
Schön. Nach den Trends, wo geht die Reise hin? Was haben wir, was können wir uns vor der Zukunft erhoffen?
Der Gesetzgeber verlangt ja im Prinzip, dass wir bis 2045 CO2-neutral produzieren oder im Prinzip die Produkte CO2-neutral sind. Das wird sicherlich ein riesiger Bestandteil der nächsten Jahre sein. Also diese Transformation der Industrie. Für uns spielt da Zement als Ausgangsrohstoff eine übergeordnete Rolle, weil er im Prinzip den größten CO2-Footprint in unserer Rezeptur hat. Auch diese Industrie ist rührig, die tun, die machen, die sehen zu, dass eben die Zemente Klinker reduziert sind, dass man bei niedrigeren Temperaturen brennt etc. Also was ich damit sagen möchte, die bisher schon gute Ökobilanz von Beton wird sich sehr wahrscheinlich noch einmal verbessern, was aber stark in Abhängigkeit der Ausgangsrohstoffe steht. da wiederum, ne, muss man sagen, Deutschland muss Strukturen schaffen. Es geht um CO2-Speicherung. Das sind jetzt Themen für den Privatanwender, die sind vielleicht noch weit weg. Aber wenn wir immer fordern, wir müssen ökologischer werden, ja, dann muss man solche Themen auch im Hinterkopf behalten. Ne? Also wie wird CO2 gespeichert? Wo wird es gespeichert? Ja? Haben wir eine Infrastruktur, ne, um CO2 im Prinzip weiterzuleiten? Und das ist ein gesellschaftliches Thema, wird das werden. Ja? Weil ich kann nicht nur einfach sagen, ja, werdet bitte CO2-neutral, und es gibt auch noch ein Wie dazwischen. Also wir müssen da irgendwo hinkommen. Und ich glaube, unsere Industrie, und da nehme ich alle Hersteller mal rein, die bei uns im Verband sind, von denen weiß ich es, ja. Allen anderen möchte ich es nicht absprechen, aber es werden unglaublich viele Anstrengungen unternommen, CO2-neutral zu werden. Ja. Angefangen, ja, von der LED-Beleuchtung zum Elektrostapler bis hin Einsatz von CO2-reduzierenden Maßnahmen, ja, CO2-Senke im Beton. Beton ja ohnehin eine natürliche CO2-Senke, ja, weil er während seiner Karbonatisierung im Prinzip immer weiter CO2 bindet, ja, da wo es möglich ist. Und das ist, glaube ich, die Zukunftsperspektive. Also ich glaube, wir werden noch ökologisch verträglicher mit unserem Baustoff. Die Trends, die Helge angesprochen hat, ja, dazu kann ich nicht so viel sagen. Ich glaube aber schon, dass sich Beton immer wieder neu erfindet mit Farbe, mit Oberfläche, mit Format. Das unterliegt wie in der Mode. Ne? Es gibt immer mal wieder einen Trend, dann ist das Längsformat Tolle und die Platte dann vielleicht. Also ja, aber ich glaube, dieses Ökologische und dass die Firmen im Prinzip sich dieser Transformation auch so ein Stück weit verschrieben haben, das ist einer der wichtigsten Punkte für die nächsten Jahre.
Super. Total interessant. Also es wird spannend bleiben, auch in der Zukunft. Ja, und von daher ist es, glaube ich, ein Thema. Wir haben heute, glaube ich, viel gelernt. Wir haben heute gesehen, wie umfangreich, ja, wie viel Know-how dahinter steckt. In einem vermeintlich einfachen Thema, ja. Und wir reden jetzt schon seit über einer Stunde, ja, so über das Thema. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch weitere zwei Stunden nochmal füllen, weil es je tiefer man einsteigt, desto mehr merkt man, dass es da nochmal spannende Sequenzen gibt, wo man nochmal tiefer reingehen könnte und nochmal drüber sprechen könnte. Aber das vielleicht ein andermal oder vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Ich danke euch beiden. Ich danke euch beiden für dieses Gespräch. Ich glaube, das war sehr aufschlussreich. Wir haben viele Themen behandelt. Mhm. Wir haben einen großen Rundumschlag gemacht. Und von daher, wenn ihr noch mal weitere Infos haben wollt, liebe Zuschauer und Zuhörer, geht unten gerne mal in die Beschreibung oder in die Shownotes rein. Da haben wir natürlich beides verlinkt. Weitere Infos findet ihr unten. Von daher, Dankeschön nochmal.
Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, danke auch.
Dankeschön.